Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, die offiziellen Feiern zum Jahr der Reformation sind mit dem 31.10. zu Ende gegangen. Aber nicht so bei uns. Wir haben da noch einiges auf der Hinterhand liegen, was wir in den nächsten Wochen und sogar noch im neuen Jahr weiter behandeln möchten. Das Thema für unseren heutigen Gottesdienst haben Sie schon gehört. Kirche von morgen aktiviert das allgemeine Priestertum der Gläubigen und löst sich von der Pfarrerzentrierung. Klingt ziemlich kompliziert. Ich denke, zuerst ist es einmal wichtig zu klären, was denn mit dem Ausdruck Priestertum eigentlich gemeint ist. Die Kirche von morgen aktiviert das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Was kann ich mir darunter vorstellen? Klingt irgendwie ein bisschen altertümlich. Gibt es überhaupt Priester und damit ein Priestertum in der heutigen evangelischen Kirche? Die gute reformatorische Antwort ist nein. Die evangelische Kirche kennt nur Pfarrer oder Pastoren, denn die protestantische Konfession in der Reformation, die haben sich vom Amtsverständnis des Priestertums distanziert. Und der Begriff wird heute nicht mehr verwendet. Da stellt sich die Frage, ja, was war oder was ist denn das Amtsverständnis des Priestertums? Dafür müssen wir die katholische Kirche bzw. deren Lehre bemühen. Danach hat ein Priester einen besonderen, geweihten Status, der ihn über den normalsterblichen Christen erhebt. Kraft seiner Weihe verwaltet und vermittelt er das Heil. Von dieser Definition also distanziert sich die heutige evangelische Kirche. Und ich denke, das ist gut so. Denn das Heil, was uns direkt von Gott zugesprochen wird, darf nicht von einem irdischen Vermittler, also dem Priester, zwischenverwaltet werden, der dann über Gut und Böse entscheidet. Das ist so in der Bibel nicht vorgesehen, weshalb Luther ja auch Kritik geübt hat an dieser Praxis und später richtig aufgestanden ist gegen diese Lehre der katholischen Kirche, die dann ja sogar im Handel mit Ablassbriefen auf die Spitze getrieben wurde. Aber trotzdem benutzt Luther dieses Wort. Was meint er denn, wenn er vom Priestertum aller Gläubigen spricht? Also wenn er diesen Ausdruck benutzt, dann meint er eben gerade nicht die eben erwähnte Definition, sondern er beruft sich auf die Bibel. Er war ja schließlich gerade dabei, diese zu übersetzen. Schauen wir doch mal, ob sich da eine oder mehrere passende Bibelstellen finden. Da wäre zum Beispiel der 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Ich lese Ihnen erstmal die Luther-Übersetzung vor und dann noch eine aus der Guten Nachricht. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. So hat es Luther übersetzt. Die Übersetzung aus der Guten Nachricht lautet: Ihr aber seid das auserwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Die gute Nachricht redet nicht vom Priestertum, sondern von der Priesterschaft. Aber man erkennt aus beiden Texten, dass es sich in jedem Fall um das Volk Gottes handelt, nicht um einzelne Personen. Und dieses Volk Gottes soll erzählen von Gott und seinen Werken. Betrachten wir eine weitere Stelle in der Offenbarung. Dort heißt es: Jesus Christus, der uns gemacht hat zu Königen und zu Priestern, die seinem Gott und Vater dienen dürfen. Hier geht es ebenfalls um alle Gemeindemitglieder und nicht um Einzelne, die durch Jesus Christus zu Königen und Priestern gemacht wurden und Gott dienen dürfen. Fassen wir zusammen. Beide Texte sagen uns, das königliche Priestertum oder auch die Priesterschaft hat die Aufgabe, von Gott zu erzählen, ihn also bekannt zu machen und ihm zu dienen. Wichtig ist, und ich wiederhole es nochmal, dass dieses biblische Wort oder beide Stellen niemals einzelne Personen ansprechen, die aus dem Kreis der Gemeinde herausgehoben werden und die mit dem Priestertum dann beauftragt werden, sondern es geht immer um das gesamte Volk Gottes. Einzelne Priester gibt es zwar in der Bibel, aber eher im Alten Testament, und dort sind sie ja im Judentum verankert. Für die neutestamentlichen Gemeinden, und dazu gehören wir heute ja auch, gibt es nur noch einen Priester, der vermittelnd vor Gott steht, der Fürbitte leistet und für uns da ist. Und das ist Jesus selber. So steht es zum Beispiel im Hebräerbrief im 4. Kapitel. So haben wir einen hohen Priester, Jesus, den Sohn Gottes. Jesus ist der Priester schlechthin, und da bedarf es keiner irdischen Stellvertretung. Interessant ist aber auch, und da möchte ich an eine Predigt von Peter Grab erinnern, die er im Sommer mal gehalten hat, dass bereits im Alten Testament, wo es um den Bund Gottes mit dem Volk Israel, Gott auch dieses Volk zu seinem Eigentum machen möchte und zu einem heiligen Volk von Königen und Priestern. Nachzulesen im 2. Mose Kapitel 19. Offensichtlich ist es immer so, wenn Gott einen Bund mit den Menschen schließt, dann erwählt er das Volk zunächst aus. Er macht es zu seinem Eigentum, heiligt es, und dieses Volk, alle Menschen, die dazugehören, werden Könige und Priester. Was lernen wir daraus? Das von Martin Luther postulierte Priestertum aller Gläubigen ist ein Auftrag Gottes an die Gemeinden und an deren Mitglieder natürlich. Daraus ergibt sich direkt die zweite Fragestellung. Wie sieht denn eine Gemeinde aus, in der das Priestertum aller Gläubigen umgesetzt wird? Und welche Aufgaben haben dann eigentlich die Pfarrerinnen und Pfarrer? Also für Luther war die wichtigste Konsequenz dieses allgemeinen Priestertums, dass jeder Christ das Recht, aber auch die Pflicht hat, die Bibel zu lesen und auch auszulegen. Wie sollte sonst ein Christ mündig werden, wenn er sich nicht dort verankert, wo Gott selber spricht? Zu sehr waren den damaligen Christenmenschen, die ja keine Möglichkeit hatten, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, schon der Kopf gewaschen worden. Luthers Vorstellung ist, dass die Bibel nicht allein den Pfarrern überlassen wird, sondern jedem Einzelnen anheimgestellt wird, als Arbeitsbuch, als Weisungsbuch für den Alltag, in dem er für sich alleine lesen kann oder auch im Austausch mit anderen. Die erste Frage, wir fangen von hinten an, welche Aufgaben haben dann eigentlich unsere Pfarrerinnen und Pfarrer? Die hauptsächlichste Aufgabe ist es, die Gemeinde anzuleiten, dass sie selber das allgemeine Priestertum umsetzen kann. Ich finde, das klingt ziemlich revolutionär. War es nicht immer so, dass der Pfarrer derjenige war, der die Gottesdienste gestaltet, die Gemeinde zusammenhält, Seelsorge übt, Krankenbesuche macht, die Verwaltung der Gemeinde übernimmt, die Geburtstagskinder besucht, für die Gemeinde betet und sich auch noch um die Gebäude kümmert? Und dann manchmal sogar noch das Aushängeschild der Gemeinde ist, nach dem Motto, die machen da ja so tolle Gottesdienste oder so tolle Freizeiten oder was auch immer. Die Gemeinde wird sehr oft nur über den Pfarrer definiert und auch nach außen vertreten. Der Pfarrer ist nach der Vorstellung der heutigen Amtskirche und auch der meisten Gemeinden, so wie sie in den letzten 500 Jahren erzogen wurde, der kirchliche Tausendsassa, der auf allen Hochzeiten der Gemeinde zu tanzen hat und jedem Gemeindemitglied mit Rat und Tat zur Seite steht und dann auch noch der Vertreter nach außen ist. Ich finde das ganz schön bedenkenswert. Denn genau darin steckt die eigentlich unbiblische Trennung zwischen Geistlichen und Laien. Es gibt also diesen superaktiven Pfarrer und dann gibt es die Schäfchen, die ihm nachtrotten, will ich mal sagen. Mehr oder weniger engagiert. Interessant finde ich, dass diese Vorstellung gerade von der Amtskirche abgesegnet und unterstützt wird. Und das hat mich ziemlich vor den Kopf gestoßen. Und wenn ich dann auch noch in mich gehe und mir denke, was denkst du eigentlich dazu, muss ich feststellen, dass diese Vorstellung ziemlich tief verankert ist. Aber so war es nicht gedacht. Von Jesus nicht, von Gott nicht. Und deshalb steht die Stellenbeschreibung für das Berufsbild Pfarrer auch so gar nicht in der Bibel. Das genau ist nämlich Pfarrerzentrierung. Der Pfarrer macht alles, weiß alles und versucht, die Gemeinde am Leben zu halten. Der Pfarrer ist quasi die Gemeinde. Ich glaube, mit dieser Vorstellung sind auch wir hier im DBZ immer wieder konfrontiert. Und wir müssen ganz bewusst dagegen angehen. Vielleicht hilft uns ein Blick heute in die Vision unserer Gemeinde, die ja schon vor einigen Jahren festgelegt wurde. Und Interessierte können sie nachlesen, zum Beispiel auf der Webseite der Gemeinde. Da heißt es zum Beispiel unter Punkt 4, wir träumen von einer Gemeinde, in der Menschen zu geistlicher Reife geholfen wird und sie eine persönliche Beziehung zu Gott und zu Christus aufbauen können. Oder unter Punkt 5, wir träumen von einer Gemeinde, in der Menschen ihre Begabungen entdecken, die Gott ihnen gegeben hat, und sie der Gemeinde damit dienen und Gott ehren. Dann gibt es auch noch Arbeitsgrundlagen, welche dazu führen sollen, dass die Vision wahr wird. Daraus zitiere ich, wir sehen unsere wichtigste Aufgabe darin, dass möglichst viele Menschen erfahren, wie gut Gott ist, dass sie im Glauben wachsen, ihre Gaben einsetzen und für andere da sind. Dafür pflegen wir ein Klima der Experimentierfreude, der Fehlerfreundlichkeit und der liebevollen Wertschätzung. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Mut macht, sich immer wieder neu mit dem Leben auseinanderzusetzen und in der jeder allein und wir miteinander Gott näher kommen können. Zitat Ende. Wenn Gemeinde und Pfarrer in diesem Sinn zusammenarbeiten und die Gemeinde sich so entwickeln darf, wie es die Vision ausmalt, dann ist sie meiner Meinung nach schon ein großes Stück auf dem Weg zum Priestertum aller Gläubigen vorangekommen. Die Pfarrer sollen die Gemeinde anleiten, damit viele in den Dienst gerufen werden. Das gibt dem Pfarrer doch die Möglichkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und die Gemeinde bzw. jedes einzelne Gemeindemitglied wird aufgewertet als ein ganz wichtiger Baustein der Gemeinde. Jeder hat eine Aufgabe oder auch mehrere. Niemand ist nur Zuschauer oder Zuhörer. Es wird gemeinsam gewirkt und gestaltet. Gemeinde wird gemeinsam geformt. Der Leib Christi wird lebendig und das Haus Gottes wird gebaut. Es gibt keine Unterschiede zwischen Geistlichen und Laien. Jeder ist gleichwertig, voreinander und vor Gott. Und jeder ist aufgerufen, seine speziellen Gaben und Talente einzubringen. Ich glaube, da haben selbst wir noch etwas Nachholbedarf. Da geht in unserer Gemeinde noch etwas. Wir sind noch nicht am Limit, zum Glück. Aber was müsste und könnte jeder Einzelne denn dazu beitragen? Ja, zum Beispiel selbstständig darauf hinarbeiten, ein mündiger Christenmensch zu werden. Die durch Anleitung geschulten Christenmenschen sollen in der Lage sein, selbst die Heilige Schrift zu lesen und zu interpretieren und im Falle des Nichtverstehens nachzufragen, auch zu hinterfragen und selber nachzuschlagen, also selbstständig nach Antworten auf diese Frage zu suchen. Nur durch die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes und mit Gleichgesinnten und natürlich auch mit den menschlichen Bedürfnissen lernt der mündige Christ Entscheidungen zu treffen und sich für andere und die Gemeinde einzusetzen. Das Gute und Wichtige dabei ist, niemand ist dabei auf sich allein gestellt. Gott fordert nichts, ohne selbst etwas zu tun. Er hat jeden und alle mit Talenten und Gaben ausgestattet, die in eine lebendige Gemeinde eingebracht werden können. Solche Gaben sind zum Beispiel im Römer- und Epheserbrief nachzulesen. Aber es geht nicht nur um Gastfreundschaft, Zuhören, Helfen und Beten. Es geht auch um künstlerische Gaben, um handwerkliche Gaben, ja vielleicht sogar sportliche Gaben. Es geht um allgemeine Kreativität und vor allem um Mut. Niemand gehört zu einer Gemeinde, ohne dort etwas beitragen zu können, was die Gemeinde nicht in irgendeiner Form bereichern würde. Denken Sie zum Beispiel mal an den Umbau dieser Kapelle. Das ist ja schon eine ganze Weile her, aber trotzdem wurden hier ein paar hundert Meter Kabel verlegt, Scheinwerfer und Lautsprecher installiert, alles von interessierten Leuten, sodass wir heute Gottesdienste in moderner Form feiern können. Oder drüben im DBZ, wo der Keller umgebaut wurde, zu einem gemütlichen Partykeller, in dem auch eine Kleinkunstbühne ihren festen Ort hat. Also es gibt schon viele Beispiele in unserer Gemeinde, wofür wir ja auch sehr dankbar sind. Aber wir dürfen nicht stehen bleiben. Es muss weitergehen. Jedes Gemeindemitglied ist wie ein Puzzleteil in einem großen Gesamtwerk. Es passt mit seinen Gaben und Fähigkeiten genau an eine Stelle. Und diese Stelle will gefunden werden. Im Leben jedes Einzelnen gibt es nur einen Ort, wo wir wirklich ganz wir selbst sind und am richtigen Platz. Und ich denke, der Sinn des Lebens besteht darin, diese Lücke zu finden und diesen Platz auszufüllen, den Gott für uns in unserer Einzigartigkeit geschaffen hat. Und das ist auch das Ziel Gottes mit uns, dass wir uns an diesen Ort begeben, dass wir ihn finden. Und dort werden wir ganz automatisch ihm begegnen und mit ihm in Beziehung sein. Haben Sie schon Ihren Platz gefunden? Also ich nicht unbedingt, wenn ich ehrlich bin. Überlegen Sie mal, was können Sie alles gut? Oder was würden Sie gerne mal machen? Sie können sich auch versuchen, dafür ist Gemeinde da. Denken Sie nicht, ach, das, was ich gut kann, das wird in einer christlichen Gemeinde sowieso nicht gebraucht. Stellen Sie sich einmal eine Familie vor, wie viele Dienste dort möglich sind, um dieses Konstrukt lebendig zu machen. Ich will jetzt nicht alles aufzählen, das wissen Sie selber aus Ihren eigenen Familien. Aber so wie Familie funktioniert, so funktioniert auch Gemeinde. Und am besten dann, wenn alle mitmachen. Im Gegenteil, es ist ja so, wenn zum Beispiel die Eltern die Selbstständigkeit ihrer Kinder nicht fördern und alles selbst übernehmen, dann werden die Kinder faul und träge und entwickeln eine Anspruchshaltung. Mama macht doch mal dies und Papa macht doch mal das. Ebenso ist es in der Gemeinde und nicht selten gibt es dann einen Burnout des Pfarrers und nichts geht mehr. Und die Gemeindemitglieder, die finden ihre Gemeinde dann zunehmend unattraktiv und kehren ihr den Rücken zu. Dafür gibt es, glaube ich, genügend Beispiele. Und noch etwas. In der Gemeinde, da haben alle einen Platz. Jung und alt, stark und schwach, gesund und krank, groß und klein. Denn die Gemeinde ist der Leib Christi. Wie sollten da nicht alle einen Platz haben? Und wenn Sie der Meinung sind, Ihre oder diese Gemeinde sei träge und langweilig, dann haben Sie doch einfach den Mut und steigen Sie ein mit einer neuen Idee. Das Leben ist vielfältig und hält für jeden etwas Spannendes bereit, auch in einer christlichen Gemeinde. Wenn wir die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, nicht einsetzen, dann werden sie verkümmern. Und letztlich ist es dann so, als gäbe es diese Gaben gar nicht. Und das wäre doch jammerschade. Neben all dem Einsatz in der Gemeinde käme der Mensch auch nicht zu kurz. Wer seinen Platz gefunden hat, ist normalerweise motiviert und begeistert und fleißig an der Arbeit. Und dass solche motivierten und begeisterten Leute die qualitativ bessere Arbeit leisten, das ist ja auch schon lange kein Geheimnis mehr. Also, obwohl wir hier im DBZ schon, wie ich finde, auf einem relativ guten Weg unterwegs sind, fehlen uns immer wieder unterstützende Hände und Köpfe. Ideen gibt es, aber die Mitarbeiter fehlen. Fühlen Sie sich also angesprochen? Trauen Sie sich, es ist nie zu spät, ein neues Feld zu entdecken, auf dem man tätig werden kann. Natürlich kostet das Zeit, aber ich denke, die Zeit ist nicht das Problem. Die wird irgendwie geschenkt. Ich weiß zum Beispiel, dass wir dauernd auf der Suche sind nach Musikern, nach Leuten, die sich gerne mal ans Mischpult setzen oder den Beamer bedienen, nach Leuten, die sich gerne in irgendeiner Form im Gottesdienst einbringen würden und. Leider ist unser Pfarrer Johannes heute nicht da. Er könnte die Liste wohl noch beliebig fortsetzen. Meldet euch einfach bei Elke Held, der Pfarramtssekretärin, oder bei unserem Pfarrer direkt oder bei den zuständigen Teams. Ihr seid in jedem Fall willkommen. Und jetzt noch einmal eine Schlusserkenntnis zum Mit nach Hause nehmen. Eine Gemeinde, welche sich den reformatorischen Ansatz Luthers zu Herzen nimmt, die wird Erneuerung erfahren. Die wird eine neue Lebendigkeit bekommen und Gottes Handeln neu entdecken. Denn die Gemeinde ist der Leib Christi, das Haus Gottes, und Christus alleine ist das Haupt. Amen. Und last but not least, frei nach Martin Luther und Christoph Sonntag. Jetzt wisst ihr Bescheid. Macht was draus. Der Pfarrer soll und kann sich nicht um alles kümmern.